Ja, Ignatius von Loyola. Es gibt wahrscheinlich viele heute Abend hier in der Kirche, denen geht es so wie jemanden, den ich heute im Laden traf. Ignatius von Loyola? Habe ich vorher noch nie gehört. Aber ich habe gehört, der ist ziemlich umstritten. Fand ich sehr interessant. Also umstritten kommt eher durch, als kenne ich schon. Ich kenne Ignatius von Loyola schon ziemlich lange. Ich bin aufgewachsen in der katholischen Kirche. Und Ignatius von Loyola ist dort als Heiliger auch bekannt. Aber vielen von euch ist er vielleicht schon mal begegnet, nur in anderer Form. Denn er hat den Jesuitenorden gegründet, ein Orden, der bis heute Bestand hat und der weltweit verbreitet ist, mit ganz vielen Schulen und Ähnlichem. Bekannte Leute sind auf Jesuitenschulen gegangen. Einer der bekanntesten, der das auch hin und wieder mal erwähnt, ist zum Beispiel Heiner Geißler. Nun mag der eine denken toll, der andere weniger. Aber damit beschäftigen wir uns heute nicht. Heute geht es um die Person von Ignatius von Loyola. Er ist 1491 wahrscheinlich auf einem Schloss in Loyola im Baskenland geboren und er stammt aus einem ganz alten Rittergeschlecht. Kämpferisch, stolz, treu ergeben seinen Königen, den König von Kastilien. Und seine Familie war recht streitbar und lag im dauernden Streit um Privilegien, Besitztümer, Rechte. Also es ging recht hoch her in dieser Familie. Er war das jüngste Kind, und zwar das 13. Und seine Mutter ist sehr wahrscheinlich entweder bei der Geburt oder kurz danach gestorben. Das ist nicht so hundertprozentig historisch belegt, weil es ja immerhin schon über 400 Jahre her und moderne Methoden zur Erfassung gab es noch nicht unbedingt so. Ja, wie gesagt, ihr seht ein Bild von Ignatius als Ritter, ganz stolz, und er war auch ein Ritter, wie er im Buche steht. Eitel, kriegerisch, sehr karriereorientiert. Er war mutig und willensstark und er folgte die ritterlichen Ideale und ganz besonders auch in konkreten Taten. Seine Tapferkeit war gepaart mit Klugheit. Er verkörperte humane und soziale Werte. Er teilte sein Brot mit den Armen und kümmerte sich auch um Witwen und Waisen. Das war damals so angesagt und gehörte zu einem guten Ritter und er wollte das auf jeden Fall auch sein. Bildung war allerdings in der Familie von Loyola nicht so hoch geachtet, nur ganz wenige konnten lesen und schreiben. Und auch er am Anfang nicht. Was passierte sonst so weltweit? Also Spanien stand zu Beginn einer Blütezeit, sowohl religiös als auch kulturell, als auch wirtschaftlich und politisch. Und wurde zu einer der größten Mächte in Europa. Bei Granada besiegten die Spanier die Moslems und Kolumbus eroberte und entdeckte Amerika. Und 1516, also Inigo war ungefähr so 25 Jahre alt, fiel Spanien an Karl von Habsburg, der 3 Jahre später Kaiser des Heiligen Römischen Reiches wurde. Und das war ein Herrschaftsgebiet, das sich über 4 Kontinente erstreckte zu der damaligen Zeit. Und diese Entwicklung hat auch Inigos Horizont ganz enorm erweitert. Er war bekannt unter dem Namen Inigo López de Onás y Loyola, ein spanischer Name. Ignatius hat er sich erst viel später genannt. Und zwar in Anlehnung an einen Ignatius, den er sehr verehrt hat, den Ignatius von Antiochien, auch ein Heiliger. Ja, also wie gesagt, diese Entwicklung in Spanien, die erweiterte seinen Horizont ganz erheblich und das hat ihm auch diverse Möglichkeiten verschafft, als Ritter edel und mutig zu agieren. Er bekam eine Ausbildung als Höfling beim Großschatzmeister des Königs von Kastilien und dort lernte er neben ritterlichen Fähigkeiten auch die Kunst des Schreibens. Er war bekannt für schöne Schrift. Außerdem kannte er sich aus mit Verwaltung und auch mit dem Rechtswesen. Erotische Abenteuer waren auch bei Höflingen nichts Besonderes und auch da ist das eine oder andere über Ignatius bekannt. Es ist unter anderem sehr wahrscheinlich, dass er eine Tochter gehabt hat. Mit 21 machte er die Erfahrung, dass Ehre und Reichtum aber doch sehr rasch vergänglich sind. Als nämlich der Großschatzmeister seinen Job verliert, da muss auch Inigo den Hof verlassen. Er geht dann nach Pamplona und wird dort Sekretär und Vertrauter des Königs von Navarra. 1521 wird er bei der Belagerung der Stadt Pamplona durch ein französisches Heer in einem absolut aussichtslosen, aber doch sehr tapferen Kampf schwer verletzt. Man kann hier ein Bild vom Kampf sehen. Eine Kanonenkugel zerschmettert sein Bein und damit auch seine Karriere und seine Lebensplanung. Vorbei ist es mit dem eitlen Ritter. Aber wegen seines absoluten Kampfesmutes versorgen die Franzosen seine Wunden und lassen ihn dann zurück nach Loyola ziehen. Er geht also zurück auf das elterliche Schloss. Er kommt dort unter absolut unsäglichen Schmerzen an. Jeder, der sich ein bisschen medizinisch was vorstellen kann, im Mittelalter so ein Bein zerschossen, also es ist heute wahrscheinlich schon sehr schwierig, das wieder hinzubiegen. Und damals war es jetzt nicht unbedingt einfacher. Also er stirbt fast, erhält dann noch die Krankensalbung und wird dann doch wie durch ein Wunder wieder gesund. Leider ist sein Bein nur sehr hässlich wieder zusammengewachsen. Wir haben das also versucht zu schienen und das war also, stand an einer Seite so ein bisschen ab und war dann auch kürzer als das andere. Und weil er so eitel war, lässt er sich nochmal operieren und ein Knochenstück aus dem anderen Bein nehmen, dass wieder beide Beine gleich lang sind. Ne? Wer schön sein will, muss leiden. Also er ist wirklich hart im Nehmen und er trägt auch den Streckverband ohne Klage. Auf diesem monatelangen Krankenbett, da langweilt er sich jedoch absolut. Bis dahin hat er also Ritterromane total geliebt, die gab es aber jetzt leider nicht auf Schloss Loyola. Und so kommt er halt an eine Sammlung von Heiligenlegenden und auch das Buch Vita Christi des Ludolf von Sachsen. Das waren damals Sachen, die Leute sehr geistlich inspiriert haben und auch er wurde dadurch absolut inspiriert. Er fing nämlich dann an, weil er ein sehr fantasiebegabter Mensch war, sich in den tollsten Farben und wahnsinnigsten Tagträumen auszumalen, wie das denn wohl wäre, wenn er so ein Heiliger wäre, der für Gott die wunderbaren Taten vollbringen würde. Also mit anderen Worten, das, was er als Ritter nicht geschafft hat, will er jetzt sich schon mal vorstellen, wie er das denn wohl als Heiliger für Gott tun würde. Auf der anderen Seite fällt er dann auch wieder zurück und malt sich aus, wie das wäre als Ritter und er schwankt so hin und her. Und irgendwann fällt ihm auf, dass je nachdem, was er so denkt, er merkt, mal bleibe ich total leer und unzufrieden zurück. Es ist nur ein kurzes Hoch und dann falle ich wieder in mir zusammen. Oder aber, ich kann mir wirklich vorstellen, dass da was Echtes raus wird. Er spürt so ein bisschen seinen Geist und seinen Regungen nach. Aus dieser Art des Denkens und Nachspürens entwickelt er später seine Art, er nennt es, die Geister zu unterscheiden. Wenn es darum geht, eine Wahl im Leben zu treffen, wie komme ich dahin, dass ich den Willen Gottes erkenne und das auch mit mir im Einklang ist? Ich spüre demjenigen dem nach, was in mir ist. Was verspricht auf lange Zeit Trost? Ich nehme das in mir wahr, wenn ich zur Ruhe komme. Was verspricht auf lange Zeit Trost und Hilfe und Freude? Und was währt nur von kurzer Dauer? Und diese Art des Denkens vervollkommnet er immer mehr und gibt auch später Anleitungen dazu, wie man eben diese Unterscheidung der Geister lernen kann. Er fängt an, sein ganzes Leben zu überdenken und entscheidet sich dann schließlich doch dafür, eben die Heiligen nachzuahmen, deren Weg zu gehen. Er entscheidet sich dafür, mit Gott zu leben und verfällt jetzt natürlich auch dort ins Extrem und wird ein absoluter Asket. Ne? Es wird gefastet bis zum Umfallen, seine Gesundheit ist nahezu ruiniert, bis dass dann ein guter Freund ihm rät, also es wäre doch mal langsam genug und er müsste jetzt auf sich selber achten, damit er sich nicht selbst zerstört und er kommt dann auch wieder zur Vernunft. Also mit anderen Worten, entweder ganz oder gar nicht und wenn, dann auch noch mit dem normalen Leistungsdenken. Der Ignatius war ein sehr effektiver Mensch. Er hat wirklich immer darauf geachtet, alles möglichst effektiv und präzise zu machen. Und hat, wie gesagt, die ritterlichen Ideale auch auf sein neues, geistliches, heiliges Leben übertragen. Aber trotz allem, und das muss ich an ihm wirklich bewundern, und ich denke, das können wir auch von ihm heute lernen, er hat sich von Gott in die Schule nehmen lassen. Er hat wirklich immer wieder auf Gott gehört. Er war nicht beratungsresistent, sondern hat wirklich von Gott gelernt, sein Leben immer wieder auf ihn hin ausgerichtet, ungeachtet dessen, was er auch an Schwierigkeiten und ähnlichen Dingen hatte. Es gibt ein wunderbares Buch, aus dem vieles stammt, was ich heute Abend erzähle, was ich vorher noch nicht gehört habe. Und zwar geschrieben ist das von Stefan Kiechle, Ignatius von Loyola, Leben, Werk, Spiritualität, ist im Echter Verlag erschienen. gibt es auch hinten am Büchertisch, so wie auch diverse andere Sachen, die in den letzten 2 Wochen hier vorgestellt wurden. Und ich möchte euch gerne ein bisschen was erzählen oder vorlesen, wie Stefan Kiechle Ignatius' Charakter beschreibt, damit man ihn nicht auf ein total hohes Podest stellt, wie viele Leute in der Vergangenheit getan haben, sondern man sieht, das war ein ganz normaler Mensch. Ich lese mal vor. Wenn ich so lesen kann. Ja, man kommt jetzt in das Alter, wo man besser die Brille abzieht. Also, ob in seiner Jugend tiefe Geschichten seiner Seele vom Glauben durchdrungen waren, weiß man nicht. Ignatius war sicher kein Intellektueller. Bildung strebte er nur um der konkreten Nützlichkeit willen. Seine zweifellos hohe Intelligenz war eher praktisch-pragmatischer Natur. Um seine Ziele zu erreichen, handelte er klug, zielstrebig, präzise auch im Detail. Ignatius hatte eine starke Fantasie, die emotional geprägt war und die er fraglos in den Dienst seiner Ziele stellte. Diese ausgeprägte Persönlichkeit ließ sich im Laufe eines Lebens wandeln. Vom Karrieristen, der Äußeres und Hohes anstrebte, zum geistlichen Führer, der innere Werte schätzte und nach unten zu den Sündern und Bedürftigen ging. Vom Traditionskatholiken zum Mystiker. Vom spirituellen Streber, der seine geistlich überhöhten Ich-Ideale verwirklichen wollte, zum einfachen Pilger, dabei Christus und wie Christus leben wollte. Vom religiösen Fanatiker, der die Ehre der Jungfrau mit Waffengewalt zu verteidigen suchte, zu einem feinsinnigen Seelsorger mit Gespür für Demut, Liebe, Geduld und Klugheit. Vom Individualisten zum Gefährten und Freund. Vom Eremiten zum Kirchenmann und Ordensgründer. Vom radikalen Asketen, der sich mit aller Energie heilig machen wollte, zum Apostel, der seine Energie ganz dafür einsetzte, den Seelen zu helfen. Vom Eiferer der Leistung zu einem wahrhaften Christen, der die Gnade Gottes walten und wirken ließ. Was Ignatius zum Heiligen machte, ist die zweifelsfreie Tatsache, dass er sich mit seinen ihm bis zum Ende bestimmten Grenzen ganz in den Abgrund Gottes warf und sich von ihm so durchformen ließ, dass Gottes Kraft aus ihm Großes machen konnte. Wenn ich mich frage, was kann ich wirklich von dem lernen, dann das, ja, dass ich mich wirklich Gott so anvertrauen möchte, wie der das gemacht hat. Und es spielt keine Rolle, wie man vorher ist. Also der war wirklich kein Heiliger, wie der angefangen hat, sondern es hat mich total beeindruckt, wie Gott ihn umgeformt hat, aber vor allen Dingen deshalb, weil er ihn auch hat machen lassen. Und er hat es am Anfang aus eigener Kraft versucht und hat es nicht geschafft, aber je älter er wurde, desto mehr hat er gemerkt, dass Gott ihn wirklich verändern möchte, wenn er ihn denn lässt. Und das, ja, inspiriert mich sehr und würde euch Mut machen, mal darüber nachzudenken, was es vielleicht gibt, was ihr Gott überlassen könnt, solltet, wollt, hinhaltet, damit Gott euch auch da verändern und umformen kann. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Was mich besonders beeindruckt, ist, wie gesagt, dass er seine Krise nutzt. Die wird für ihn letzten Endes zum Glücksfall. Sowohl das zerschossene Bein, als auch eine weitere Aktion, wo er ja einfach merkt, seine Lebenspläne werden total über den Haufen geworfen. Er vertraut sich Gott mit all seinen Begrenzungen an. Für mich verkörpert das so diesen Bibelvers: denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Das ist immer so ein Spruch, den man nicht hören will, wenn es einem schlecht geht. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn man dann im Rückblick guckt und merkt, was passiert ist, dann überrascht es einen doch immer wieder und auch mich, was Gott dann letzten Endes doch gemacht hat. Und ich finde, das passt auf diesen Teil von Ignatius' Leben sehr gut. Er hat also Jesu Gesellschaft und seine Gegenwart kennengelernt. Und jetzt geht es weiter, dass er eben jeden Tag in der Gesellschaft Jesu verbringen will. Und da kann man jetzt mal ein Bild sehen, wie er dann später aussah. Genau, eins von den Freundlichen. Also nach seiner Genesungszeit macht er sich dann eben pilgernd auf den Weg. Er lebt dann in einem Benediktinerkloster auf dem Berg Montserrat eine Lebensbeichte ab. Und dort bekommt er dann neuen Input, wie man auch weiter geistlich wachsen kann. Unter anderem auch durch die Betrachtung von Bibeltexten. Und da hat er sich eine ganz besondere Methode ausgedacht. Und die möchte ich euch mal ganz kurz vorstellen, weil der eine oder andere kann sich vielleicht mitschreiben, mitdenken, weil ich habe das selber ausprobiert und bin immer wieder mal begeistert, wenn ich mir die Zeit dafür nehme, das so zu machen, wie er das hier vorstellt. Also, man braucht dafür etwa eine Stunde Zeit und vielleicht nochmal 15 Minuten, um hinterher darüber nachzudenken. In dieser Stunde wählt man sich eine Körperhaltung aus, sitzt oder steht, vielleicht auch liegt, in der man eine Stunde bleiben kann. Möglichst nicht im Bett und schlafen, sondern lebendig dabei sein. Und dann kommt man innerlich zur Ruhe. Man sagt Gott, dass man wirklich auf das hören will, was er einem durch den Text sagen will. Dann liest man den Text und man stellt sich bildlich ganz real vor, was da eigentlich passiert. Und gerade mit den Texten in den Evangelien, die von Jesus erzählen, kann man das wunderbar machen. Wenn man sich irgendwie vorstellt, wie Jesus durch Galiläa gewandert ist und man kriegt mit, wie heiß es ist, wie staubig vielleicht, wie die Sonne einem auf den Kopf brennt und wie man total Durst hat, die Zunge schon am Gaumen klebt. Also man kann sich wirklich da reindenken und es ist ganz erstaunlich, was man auf einmal an Intensität aus diesen Bibeltexten herausbekommt. Ne? Sehen, hören, riechen. Vielleicht auch sich vorstellen, wie man bestimmte Strukturen einfach mal anfühlt. Und dann vielleicht sich auch Gedanken machen, welche Personen kommen in dem Text vor. Kann ich mich da reindenken? Kann ich mir vorstellen, dass ich derjenige wäre? Und auf einmal zeigt einem Gott ganz neue Dinge, die man vielleicht vorher in so einem Text gar nicht gesehen hat. Ich denke gerade daran, wie ich letztes Mal bei dem Text nachgedacht habe, wo Petrus von Jesus berufen wird. Er steht im Boot. Und ich kenne die Geschichte immer nur so, Jesus ist weit draußen am Ufer und stellt auf einmal fest, als ich den Text gelesen habe, Jesus war gar nicht draußen am Ufer, der war bei ihm im Boot, als er ihn gerufen hat. Und so Kleinigkeiten fallen einem auf einmal auf, wenn man das liest. Und wenn man sich das vorstellt, wie das wirklich war, weil man auf einmal merkt, was da ist. Man braucht etwas Zeit, aber das lohnt sich absolut. Am Schluss von dieser Stunde, kurz bevor die dann zu Ende ist, geht es darum, wirklich ganz konkret und radikal mit Gott zu reden. Ehrlich zu sagen, was man erfahren hat und was einen beschäftigt hat. Ziel ist es wirklich, sich Gott zu öffnen, seinen Wirken und dass man dadurch eben verändert wird. Wenn das Ganze dann abgeschlossen ist, wenn man die Stunde hat und den Text sozusagen durchgekaut hat, dann nimmt man sich noch ein bisschen Zeit, um aufzuschreiben, was man da Besonderes erlebt hat, damit man das Tolle, was man auch gehört hat, nicht schnell wieder vergisst. Ignatius hat das wieder und wieder und wieder durchexerziert und hat dabei ganz viel für sein Leben gelernt. In dieser Zeit entwickelte sich auch sein Lebensmotto. Das war so ein bisschen dieses alles zur größeren Ehre Gottes. Das war ihm das Wichtigste. Alles zur größeren Ehre Gottes. Er hat gelernt, immer mehr von sich selbst wegzugeben und immer mehr sich an Gott hinzugeben. Am Anfang hat er angefangen und wollte vielleicht Gott noch in seine Pläne reinholen. Aber letzten Endes ging es darum, dass er sich in Gottes Pläne hineingestellt hat. Und ich glaube, das ist ganz natürlich, dass wir am Anfang, wenn wir mit Gott leben, denken, naja, wo können wir ihn jetzt noch in unser Leben einbauen? Aber darum geht es nicht. Es geht darum, sich Gott wirklich hinzugeben und nicht mehr zu versuchen, Gott in meine Pläne einzupassen, sondern mich in seine Pläne einzupassen. Und da muss ich sagen, als ich mir das Leben von Ignatius angesehen habe, habe ich mehr und mehr gelernt, dass er es wirklich verstanden hat, sich auch in schwierigen Situationen unterzuordnen. Wie gesagt, es gibt eine große Zeit, wo er jetzt rumreist und reift und lernt und er kommt durch verschiedene spanische Orte, er macht sogar eine Pilgerreise nach Jerusalem und will auch gerne in Jerusalem bleiben. Aber zu der Zeit war es sehr gefährlich im Heiligen Land und die Franziskaner dort hatten das Sagen. Und der Oberste der Franziskaner hat ihn sozusagen aus dem Heiligen Land geschmissen. Und er hatte sich das doch so wunderbar ausgemalt. Jetzt werde ich da den Seelen dort das Heil bringen. Ich werde sie beseelsorgen und ich werde ganz viele Leute zu Jesus führen. Und er kriegt keine Chance. Er muss definitiv wieder gehen. Ein zweites Mal zerbricht komplett seine Lebensplanung. Und wieder vertraut er sich Gott an. Dann fängt er an und studiert an verschiedenen Universitäten, weil er denkt, okay, dann will ich mich jetzt noch ein bisschen fortbilden, dass ich wenigstens noch mehr mitkriege und fängt an, Philosophie und Latein und ähnliche Sachen zu lernen. Unter anderem in Paris, wo er dann zuletzt landet, was zu der Zeit die beste Universität sozusagen der Welt war. Er ist mittlerweile 37 Jahre alt und fängt dann nochmal an, Latein zu lernen. Ne? Das macht uns doch allen Mut. Vielen unter euch, die demnächst eine Lateinprüfung oder Ähnliches haben, ne? Man kann es schaffen, haben noch etwas Zeit. Und sogar mit 42 fängt er nochmal an, Theologie zu studieren für 1,5 Jahre. Ich bin begeistert. Auch das werde ich vielleicht irgendwann nochmal überlegen. Nicht mehr mit 42, aber wer weiß. Warum fängt er nochmal an, Theologie zu studieren? Für die Priester damals war ein akademisches Studium gar nicht nötig. Die konnten einfach so Priester sein. Das hat mich wieder mal gewundert. Die kriegten Ausbildung, aber Studium war nicht nötig. Aber wenn man Seelsorger sein wollte, dann musste man auf jeden Fall studieren. Und in diesem Zusammenhang, weil er auch überall, wo er gelebt hat, immer wieder für Leute seelsorgerlich tätig war, ist er auch mit der Inquisition in Kontakt gekommen, die immer wieder gedacht haben, oh, was verbirgt sich hinter dem? Was zettelt der da an gegen uns? Immer diese neuen Strömungen, die tollen neuen Ideen, die der hat. Aber ihm konnte nie etwas nachgewiesen werden. Und er hat auch peinlichst darauf geachtet, dass diese ganzen Prozesse immer wieder zu einem Abschluss kamen, wo am Ende definitiv stand, nein, alles lief mit schlechten Dingen, er ist nicht gefährlich für uns. Ja. In Paris lernt er dann auch seine ersten Gefährten kennen, beziehungsweise er hat immer schon gesehen, dass er mit anderen zusammengearbeitet hat, aber in Paris, als er da studiert, lebt er halt mit zwei anderen jungen Männern zusammen in so einer Art Wohngemeinschaft, und das sind Pierre Favre und Francisco de Xavier. Und das werden seine ersten und wichtigsten Gefährten. Bevor er dann seinen Orden gründet, sind es dann hinterher 10 Leute, die sich da um ihn sammeln. Und er ist für diese beiden jungen Männer halt sowas wie ihr geistlicher Begleiter, und er gibt ihnen auch Exerzitien. Exerzitien ist auch sowas, das hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört, ist auch so etwas, was Ignatius sich überlegt, vervollkommnet hat, und das bedeutet so etwas wie geistliche Übung. Und die sind gedacht als Training für die Seele mit folgenden Zielen. Einmal die Beziehung zu Gott zu vertiefen, besonders auch eben durch Meditation, durch Betrachtung, wie ich es vorhin vorgestellt habe, durch Gebet. Man soll in dieser Zeit, die normalerweise 4 Wochen dauert, man kann es aber auch kürzer machen, es gab auch so eine Alltagsversion, soll man auf jeden Fall die Erfahrung von Gottes Nähe machen, seine Liebe, seine Barmherzigkeit erfahren, seine Treue. Es sind oft Zeiten, in denen man auch etwas Wichtiges für sein Leben bedenkt, wo man etwas wählt, sogenannte Wahlexerzitien. Und auch da kommt wieder diese Unterscheidung der Geister, die ich vorhin schon mal erklärt habe, wieder mit ins Boot. Ihm ist es ganz wichtig, Leute fit zu machen, dass sie in ihrem Leben Dinge entscheiden. Und wie man das am besten machen kann. Und ich glaube, das ist heute für uns ein ganz wichtiger Punkt. Wie entscheide ich Dinge für mein Leben, damit ich in Gottes Willen bleibe? Welchen Beruf wähle ich? Heirate ich? Heirate ich nicht? Was strebe ich an? Wie wird meine Karriere aussehen? Wie sieht mein Verhältnis zu meiner Familie aus? Wo werde ich wohnen? Was will ich in meinem Leben tun? All diese Dinge, die so wichtig sind zu bedenken und zu entscheiden. Da finde ich es fantastisch, dass er sich die Mühe gemacht hat, zu überlegen, wie kann denn eine Hilfe zu so einer Entscheidung aussehen? Und da können solche, in Anführungszeichen, Exerzitien oder auch ein geistlicher Begleiter sehr helfen. Wie sieht so eine Praxis aus? Habe ich ja gerade schon gesagt, das sind entweder 4 Wochen Schweigen in der Stille, in klösterlicher Abgeschiedenheit. Ich sehe schon euer großes Hallo. Möchte ich gerne mal haben. Der eine oder andere will, der andere gar nicht. Warum Schweigen? Weil die Seele da absolut zur Ruhe kommen kann. Und erst dann hört man vielleicht auch, was in einem drin laut ist. Wenn ich die ganze Zeit nur rede und arbeite und rumhektike, dann höre ich manchmal gar nicht, was in meiner Seele wirklich laut ist. Und er möchte dafür sorgen, dass Leute die Gelegenheit bekommen, halt auch wirklich das zu erfahren, was es heißt, dass Gott in mir drin ist und was er dazu mir sagt. In diesen Exerzitien gibt es halt auch ein Gespräch mit einem Begleiter, wo es darum geht, was hast du erlebt, wie sind die Übungen gelaufen, die ich dir gegeben habe, wie sieht deine Übung für morgen aus. 5 solcher Betrachtungen, wie ich sie vorhin vorgestellt habe, sollten dann mal am Tag laufen. Manchmal gibt es auch andere Übungen. Und dazwischen kann man sich dann entspannen oder spazieren gehen oder sonst körperlich betätigen. Und ich finde das spannend, weil für mich hat es nochmal gezeigt, wie wichtig ihm dieses Rede her, denn dein Knecht hört, wie wichtig ihm das war. Er wollte von Gott hören. Er wollte mit ihm in Kontakt und in Beziehung sein. Und das, finde ich, kann uns auch heute Mut machen. Wenn man auf dieses Leben schaut, was aus dem Hören auf Gott da wirklich gewachsen ist, das finde ich absolut beeindruckend. Es ging ihm dabei nicht nur darum, allein, sondern eben auch in Gesellschaft Jesus zu erleben. 10 Gefährten sammelten sich um Ignatius und sie kommen aus ganz verschiedenen Ländern, Kulturen, aus ganz verschiedenen Ständen und sind ja auch schon urige Typen zum Teil. Und mit ihnen gründet er dann am 27.09.1540 in Rom die Societas Jesu, die Gesellschaft Jesu, der Jesuitenorden, den wir heute kennen. Er wird bestätigt durch Papst Paul III. In Rom. Das war ganz wichtig und dieser Orden war auch direkt dem Papst unterstellt. Nicht irgendeiner Diözese, noch irgendeinem Bischof, sondern ursprünglich wollten die 10 Gefährten eigentlich ins Heilige Land reisen. Das hat aber nicht geklappt und sie hatten quasi sich ein Ultimatum gesetzt. Wenn wir bis dahin nicht ausgereist sind, dann unterstellen wir uns dem Papst und er kann uns sagen, wo er uns haben will mit den Gaben, die wir mitbringen. Und deswegen sind sie letzten Endes in Rom geblieben. Und für dieses Zusammensein mit den Gefährten gilt halt auch immer, dass es ganz wichtig ist, in Begleitung zu sein. Einmal in geistlicher Begleitung, aber auch in freundschaftlicher Begleitung. Und ich finde das da ganz toll, dass Ignatius eben nicht sein eigenes Süppchen kocht. Ne? Ach, da mache ich mir so einen kleinen Orden und sehe mal zu, wie ich so fertig werde. Das war für ihn überhaupt nie eine Frage. Er wollte sich dem Papst ganz bewusst unterstellen. Und er hat auch nicht gezögert, sich da einzuordnen, sich in dem Punkt was sagen zu lassen. Und das muss ich auch nochmal sagen, als ich dieses Buch gelesen habe und auch was ich sonst von ihm gehört habe, er hat sich immer Berater gesucht und hat sich wirklich korrigieren und beraten lassen. Und auch als Leiter von so einem ganz super wachsenden Orden. Ne? Er suchte die Gemeinschaft mit Jesus und mit seinen Gefährten. Mit seinen Mitbrüdern. Und für ihn gilt halt so diese Zusage, dass Gott eben sagt, Gott der Herr wird die Hand nicht abziehen und dich nicht verlassen, bis du jedes Werk für den Dienst im Hause des Herrn vollendet hast. Das sehe ich in seinem Leben. Die Jungs, die man hier auf dem Bild sieht, das sind seine Gefährten, die sich total freuen, nachdem sie irgendwie von Rom da beim Papst waren und jetzt wissen, wir können jetzt raus, wir können jetzt was machen, wir haben jetzt die Erlaubnis, wir dürfen seelsorgerlich tätig sein. Und viele sind dann auch sofort sozusagen losgegangen. Die haben sich sehr den Armen und den Kranken zugewandt. Und ihnen war es auch ein wirkliches Anliegen, dass Menschen was von Jesus hören, die in der damaligen Welt gar nicht die Möglichkeit hatten, was davon zu hören. Und dadurch, dass eben Spanien zu einem so mächtigen Reich gehörte, hat sich dann die Gemeinschaft noch während der Lebzeit von Ignatius auf 4 Kontinente ausgeweitet. Und irgendwie finde ich das ganz spannend, wenn man sich das überlegt. Ne? Also 1540 wurde die Gemeinschaft gegründet, bis Ignatius stirbt, sind 16 Jahre und in dieser Zeit wächst der Orden von 10 Gefährten, mit denen er angefangen hat, auf sage und schreibe 1000 Mitbrüder, die in 12 Ordensprovinzen eben auf den 4 Kontinenten verteilt sind. Und das Ganze ohne E-Mail, SMS, Twitter, Facebook und was es sonst noch alles gibt. Ne? Im ausgehenden Mittelalter einfach nur handschriftlich mit der Schneckenpost. Ich finde das fantastisch, ich finde das großartig. 7000 Briefe sind aus dieser Zeit erhalten. 7000. Finde ich unglaublich. Und wie gesagt, nur 30 stammen eben aus der Zeit vor der Ordensgründung. Alle sind danach geschrieben. Ignatius war ein Kommunikationsgenie. Der hat es wirklich geschafft, die Verbindung zwischen den einzelnen Mitbrüdern zu halten. Und das finde ich einfach super. Er schreibt an die Mitbrüder, er schreibt an Mächtige in Politik und in Kirche, ja, versucht sie für seine Projekte zu gewinnen oder zu informieren, was gerade so läuft. Er schreibt aber auch an ganz normale Menschen, denen er eben seelsorgerlichen Rat gibt. Und weil Ignatius selber so ein Meister der Kommunikation war, hat er das halt auch in seine Gemeinschaft gebracht. Die Frage, die für mich übrig bleibt, ist, wie lebe ich das? Wie lebe ich Kommunikation? Wie lebe ich Gemeinschaft? Will ich bewusst in Gemeinschaft sein? Und suche ich mir Gemeinschaft? Und bin ich auch bereit, mich einzuordnen und unterzuordnen? Letzten Endes bleibt der letzte Punkt übrig, in der Gesellschaft Jesus sichtbar machen. Ihm war das ganz wichtig. Es ging nicht nur darum, in seiner Gemeinschaft zu sein und dort Jesus zu erleben, sondern das auch nach außen zu tragen. Es war ein Orden, der sich ganz besonders um Arme und Kranke und Bedürftige gekümmert hat und auch ganz besonders eben Schulen gegründet hat, weil er sagte sich, ich selber bin quasi bei Jesus, bei Gott in die Schule gegangen und ich möchte das auch anderen vermitteln. Und das hat sich auch bis heute durchgezogen. Er war ein wahnsinniger Manager eines weltweit operierenden Unternehmens. Ich habe überlegt, welcher Mann käme mir ungefähr ähnlich vor, vielleicht der Abt Primas Notker Wolf, auch ein Deutscher, der gerade einem ganz großen Orden vorsteht, oder Anselm Grün, der auch alles gut im Griff hat. Manager, weltweiter Manager in kirchlichen Kreisen, nochmal anders als der Papst. Mich hat das begeistert. Und in der ganzen Zeit war er ja trotz allem immer noch krank. Er war gallenkrank. Damals gab es eben keine Gallen-OPs, mal eben schnell laparoskopisch rausgenommen, war nicht möglich. Also hat er gelitten, jahrelang. Und hat immer wieder versucht, durch irgendwelche Diäten sich da möglichst schadlos zu halten. Gestorben ist er am 31. Juli 56. Wie stellte ein schlichter Tod, gelassen und demütig. Die Leute in Rom sagten, der Heilige ist gestorben. Aber seine Botschaft und sein Werk leben heute weiter. In dem Orden, in der gesamten Kirche und auch in vielen Menschen, die eben durch seine Spiritualität angesprochen sind, die sehr viel mitbekommen haben. Und in diesem Leben gibt es noch, also von dem gibt es noch so viel zu erzählen. Ich habe jetzt wirklich nur einen Bruchteil rausgesucht. Und Ignatius hat die Gesellschaft von Jesus gefunden. Er hat sie suchend vertieft. Er hat sie anderen nahegebracht bis in die heutige Gesellschaft. Es gibt ein Gebet der Hingabe von Ignatius und das möchte ich gerne zum Schluss mit euch sprechen. Nimm hin, Herr, und empfange meine ganze Freiheit, mein Gedächtnis, meinen Verstand und meinen ganzen Willen, all mein Haben und Besitzen. Du hast es mir gegeben, dir, Herr, gebe ich es zurück. Alles ist dein, verfüge nach deinem ganzen Willen. Gib mir deine Liebe und Gnade, denn diese genügen mir.